das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Amen. Von da an fing Jesus an zu verkündigen: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wo ist das Himmelreich? Kannst du es uns zeigen? Man musste nur damals zeigen: Guck, da kommt Jesus. Da kommt das Himmelreich. Da kommt Jesus. Zeig mir das Himmelreich. Und Jesus betete für Kranke und Kranke wurden gesund. Jesus sprach in Vollmacht und Dämonen fuhren aus. Jesus gab Menschen Hoffnung, Perspektive und besiegte den Tod. Das Himmelreich, das Reich Gottes ist zu sehen. Das Reich Gottes ist zu sehen. Wir stehen jetzt unmittelbar vor der Weihnachtszeit. So, in den Geschäften kommt man um die Lebkuchen nicht mehr drum rum. Weihnachtsmänner stapeln sich im Supermarkt, möchten alle: kauf mich, ich bin lecker. Die Weihnachtsmärkte werden jetzt demnächst eröffnen, so wie der Weihnachtsmarkt in Braunschweig am 28. November. Was predigt man vor Weihnachten, vor dieser Weihnachtszeit? Da ist mir eingefallen, der barmherzige Samariter. Das kann man gut predigen vor der Weihnachtszeit. Damit kann man sehr gut Spendenaufrufe verbinden und passend zur Jahreszeit. Wir haben ja schon uns aktiv beteiligt am Weihnachten im Schuhkarton. Auch wir als Familie haben geschaut, dass wir da Geschenke auf den Weg bringen. Ich hoffe, ihr auch. Über den barmherzigen Samariter kann man zu der Zeit recht gut predigen. Doch ich möchte den Text heute mit euch anschauen, aber mir geht es um was anderes als um Spendenaufrufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Text lange Jahre eine Gänsehaut verbunden. Nicht, weil der Heilige Geist mich so mächtig durch diesen Text angerührt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Mit diesem Text konnte man mich jagen. Ich habe gedacht, wenn es Abschnitte aus der Bibel gibt, die man rausschneiden könnte. Ihr kennt ja vielleicht Bibabo, Bibelbastelbogen. Ich schneide mir die Stellen aus der Bibel raus, die mir nicht passen. Dann wäre das eine Stelle gewesen. Mit der konnte ich nichts anfangen. Aber ich glaube, es lohnt sich, sie anzuschauen. Jedes Wort, jede Geschichte, jede Stelle in der Bibel hat seinen Sinn. Gott selber hat dafür gesorgt, dass es da drin steht. Es gibt keine unsinnigen Geschichten da drin. Glaubt ihr das? Schön. Ich auch. Ich habe immer gedacht, barmherziger Samariter, das überlasse ich lieber der liberalen Theologie. Da können sie sich so richtig austoben mit sozialen Handeln und dem richtigen Leben. Mir geht es mehr um Jesus Christus, um das Kreuz, um die Rettung, um Auferstehung. Aber so der barmherzige Samariter, ach naja. Ich möchte mit euch heute mal anschauen. Ich schlage auf Lukas Evangelium Kapitel 10. Und ich lade euch ein, das auch zu machen. Lukas Evangelium Kapitel 10, ab Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Genau darum geht es in diesem Text. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Moment, das kann ich ja gar nicht der liberalen Theologie überlassen. Hier geht es darum, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da kommt einer, der sich in der Bibel, damals im Alten Testament, gut auskennt und fragt Jesus. Aber nicht, weil er eine innere geistliche Not hat und sagt, du, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, mich treibt das um, ich muss unbedingt wissen, wie ich das ewige Leben bekomme. Nein, hier heißt, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Oh, mal gucken, wie gut Jesus diskutieren kann. Mal gucken, wie gut er argumentieren kann. Ich gehe mal zu Jesus und stelle ihm eine knifflige Frage. Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Damit es mit dem Tod nicht aus ist, damit ich nicht am Ende meines Lebens am Endpunkt angekommen bin, sondern dass es weitergehen kann. Was muss ich da tun? Genau darum geht's, um Rettung für die Ewigkeit. Auch wenn seine Motive nicht so ganz richtig sind. Also er fragt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Interessant ist, Jesus verweist gerne auf die Bibel. Und das gilt bis heute. Wenn du wissen willst, wo die Antworten sind auf deine Fragen über Gott, über Leben, über Glauben, dann guck in die Bibel. Die ist das beste Buch dazu. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Also, man muss dazu wissen, das Gesetz damals waren viele umfassende Schriften, die heutzutage weitgehend im Alten Testament zusammengefasst sind. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit ganzem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du sollst Gott lieben mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Wesen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinen ganzen Emotionen, mit deinem ganzen Denken. Hast du Gott schon mal mit deinem Denken geliebt? Wir sind ja als Menschen sehr unterschiedlich gemacht. Da gibt es emotionale Typen. Vielleicht bist du ein emotionaler Typ. Dann fällt es dir relativ leicht, Gott zu lieben, wenn du Gott kennst, Gott zu lieben mit deinen Gefühlen. Mir geht's gut, wenn ich mag auch Emotionen, aber ich mag denken. Mir geht's gut, wenn ich in der Bibel lesen kann und darüber nachdenken kann und da neue Dinge entdecke, Dinge, die in mein Leben sprechen, und ich kann Gott mit meinem Denken lieben. Ja, mit deinem ganzen Wesen liebe Gott. Und du sollst deine Mitmenschen, deine Nächsten lieben wie dich selbst. So die Antwort. Und Jesus antwortet, du hast richtig geantwortet. Moment, könnte man jetzt sagen, Moment Jesus, da hast du was deiner eigenen Theologie nicht verstanden. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was würdest du antworten? Was würdest du tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also mir wurde beigebracht, das ist ein Geschenk, ich muss es nur noch annehmen. Dann habe ich das ewige Leben. Jesus hat doch alles am Kreuz getan. Und hier antwortet Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Und er unterstreicht das nochmal, er verstärkt das nochmal, dass gar kein Missverständnis entsteht. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Der merkt, hoppla, da ist etwas. Er wollte Jesus auf die Probe stellen, wollte mit Jesus diskutieren. Lass uns mal diskutieren darüber, wie man das ewige Leben kriegt. Und Jesus sagt, du, tu das. Und der Gesetzeslehrer merkt, Moment, das geht mir einen Schritt zu weit, das geht in meine persönliche Richtung. Ich muss aktiv werden. Und da wollte sich der Gesetzeslehrer verteidigen. Deshalb fragte er, es ist immer gut, wenn man sich angegriffen fühlt, mit der Frage zu antworten. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und fragte, und wer ist mein Mitmensch? Merkt ihr, wie er wieder versucht, auf die Diskussionsebene zu kommen, von sich abzulenken und zu kommen und zu sagen, okay, lass uns mal definieren, was heißt ein Mitmensch? Da sind wir wieder auf der neutralen Ebene, das geht mir nicht zu nahe. Und daraufhin erzählt Jesus eine Geschichte. Ich finde das so spannend. Jesus möchte, dass wir Dinge verstehen. Und er redet keine hochgeistlichen, komplizierten Reden, sondern Jesus, je komplizierter es wird, desto einfacher wird Jesus. Und er fängt an, Geschichten zu erzählen. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Das ist eine Strecke von Luftlinie, ich habe mal im Atlas nachgeguckt, so von etwas mehr als 21 Kilometern. Jetzt geht ein Weg nicht unbedingt Luftlinie, 21 Kilometer Luftlinie, da ist man schon einen Tag unterwegs. Und im Laufe des Tages passiert etwas. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, auch von Jerusalem nach Jericho. Hat vielleicht im Tempeldienst getan, hat einen tollen Gottesdienst erlebt. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Warum der einen Bogen machte, können wir nur spekulieren. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam. Leviten waren ja auch die Leute, die im Tempel Dienst taten und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Vielleicht wollten die beiden sich kultisch nicht verunreinigen, wollten ihre Beziehung mit Gott nicht aufs Spiel setzen. Keine Ahnung. Aber genau das passierte. Interessant ist, wie Jesus die Geschichte weitererzählt. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Die Leute, die in Samarien lebten, wurden von den Juden skeptisch betrachtet. Das waren Leute, das war ein Mischvolk, das war kein reines Israel. Das war ein Mischvolk, das sich aus Heiden und Israeliten zusammengesetzt hat. Und deswegen sind da auch viele fragwürdige Ansichten und Kulte mit reingekommen. Deswegen versuchten die Juden mit den Leuten aus Samarien nichts zu tun zu haben. Und genau so eine Person nimmt Jesus als Beispiel. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Mitleid, ein ganz entscheidendes Wort. Als Jesus zur Stadt Nain kam, ich hatte mal darüber gepredigt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte euch noch erinnert, Jesus hat viele Zeichen und Wunder getan und war auf dem Weg nach Nain. Und aus der Stadt Nain kamen andere Menschen heraus, nicht um Jesus zu sehen, sondern um jemanden zu beerdigen, den einzigen Sohn einer Witwe. Und als Jesus das sieht, heißt es dort auch, bekommt er Mitleid. Ich habe vorhin gesagt, das Reich Gottes könnt ihr sehen. Bei Jesus konnte man das Reich Gottes sehen. Jesus bekam Mitleid und hat gehandelt. Jesus hat diesen jungen Mann, diesen toten Mann, der schon auf dem Weg war zur Beerdigung, er hat den Totenzug gestoppt und von den Toten auferweckt. Und Jesus erzählt hier, als er den Mann sah, als der Samariter diesen Mann sah, der da zusammengeschlagen im Straßengraben liegt, als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Mitleid ist die Grundvoraussetzung, dass Reich Gottes sichtbar wird. Reich Gottes wird nicht dort sichtbar, wo wir gewisse religiöse Riten praktizieren. Was meint ihr, warum so viele Menschen christliche Gemeinden sich anschauen und sagen, die sind auch nicht anders, und wieder gehen? Reich Gottes wird dort sichtbar, wo Mitleid die Basis ist. Jesus war getrieben von Mitleid. Was meinst du, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen, hat diesen qualvollen Tod auf sich genommen und ist für dich gestorben? Er hat dich geliebt. Er hat Mitleid mit dir gehabt. Er wollte nicht, dass du in den Tod gehst. Er wollte, dass du gerettet bist, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Mitleid. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Der setzt alles, was er dabei hat, ein, um den zu versorgen. Erinnert euch daran, was vorhin die Antwort des Schriftgelehrten war? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Liebe Gott mit deiner ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Setze alles ein, so wie Gott alles eingesetzt hat für dich. Und er ging zu ihm hin und goss Öl und Wein auf seine Wunden. Dieser Mann setzt alles ein, der hält nichts zurück und sagt, ach, den Wein kann ich heute Abend vielleicht doch noch besser gebrauchen. Und das Öl, das tut's ja auch. Nein, er setzt alles ein. Und er verband sie, die Wunden. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Lest ihr da? Er versorgte ihn mit allem Nötigen, nicht mit allem Nötigsten, also so, dass es gerade so reicht, sondern alles, was er braucht, dafür hat er gesorgt. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier wieder vorbeikomme. Soweit die Geschichte. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wir sind ja dabei, dass ein Gesetzeslehrer, ein gebildeter Mann, Jesus gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Mitmensch? Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Dann geh und mach es ebenso. Wie kann ich gerettet werden? Was steht denn in der Bibel? Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Darin fassen sich alle Gebote und Gesetze zusammen. Und dann tu das. Tu das an deine Mitmenschen. Und fang nicht an, rum zu philosophieren, wer könnte denn mein Mitmensch sein? Der vor deiner Nasenspitze ist, der, dem du begegnest, der ist dein Mitmensch. Ich finde diesen altdeutschen Begriff so schön, Nächster. Ich habe das immer so definiert, Nächster, zentimetermäßig, wer ist mir am nächsten? Jesus unterstreicht, tu das und du wirst leben. Wisst ihr, die Botschaft vom Alten Testament ist, Gott weiß, was gut ist. Gott weiß für Israel, was gut ist. Wenn wir heutzutage die ganzen Gesetzesvorschriften im Alten Testament lesen, ich weiß nicht, habt ihr das mal gemacht, so in den Büchern Mose, liest sich sehr trocken, aber wenn man da mal liest, das und das müsst ihr opfern, wenn das und das eintritt, müsst ihr so und so viele Tage euch von Gemeinschaft fernhalten und so weiter und so fort. Interessant ist, dass wir mit unseren Hygienevorstellungen heutzutage, wenn wir uns das anschauen, stellen wir fest, Gott war der damaligen Zeit um Jahrtausende voraus. Das, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft erkennen, was gut und wichtig ist, hat Gott den Israeliten schon so als Gesetz mitgegeben. Ich fand das ganz spannend. Ich war mal in einer alten deutschen Stadt, wo es im Mittelalter gab es ja in so deutschen Städten so Judenviertel, wo die Leute aus Israel einen speziellen Stadtteil bewohnt haben. Und als dann die Pest in die Stadt kam, die wenigsten Todesopfer gab es unter den Juden. Warum? Weil sie Gottes Gesetz hatten. Gott weiß, was gut ist. Und sie waren dadurch ihrer Zeit um Jahrtausende voraus. Gott weiß, was gut ist. Das Alte Testament ist ein Zeugnis voll davon, dass Gott weiß, was gut ist. Menschen denken oft, sie wissen, was gut ist. Aber es ist besser, sich an Gott zu orientieren. Mich fasziniert ja Tora, also die Bücher Mose. Tora könnte man auch frei übersetzen mit Anweisungen, wie dein Leben gelingen kann. Lies die Tora, lies das Gesetz Gottes und da hast du eine Anweisung, wie dein Leben gelingen kann. Und das Bekannteste darin sind die 10 Gebote. Ganz einfach. Ich gehe sie jetzt nicht alle im Einzelnen durch, aber lüge nicht. Gott weiß, was gut ist. Stehle nicht. Brich nicht die Ehe. Ehre deine Eltern. Dann gelingt dein Leben. Weißt du, das, was du säst, das wirst du ernten. Und darum, im Alten Testament haben wir so ein Paket voll. Gott weiß, was gut ist. Und Jesus fasst das Alte Testament zusammen, indem er sagt, oder den Schriftgelehrten sagen lässt, liebe Gott mit deinem ganzen Wesen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Darin sind alle Anweisungen zusammengefasst. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, dann werde ich nicht hergehen, er hat gerade seine Brille so schön in der Hand, werde ich ihm, während er seine Augen reibt, nicht seine Brille klauen, wenn ich ihn liebe. Wenn ihr versteht, da drin ist alles zusammengefasst. Du kannst jedes einzelne der 10 Gebote hernehmen. Du kannst jedes einzelne Gesetz im Alten Testament hernehmen. Liebe Gott mit deinem ganzen Wesen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Da drin ist alles zusammengefasst. Mehr muss nicht gesagt werden. Wenn du liebst, was will man da noch hinzufügen? Und jetzt kommt das Interessante. Die Frage, von der wir eigentlich herkamen, war ja, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und die Antwort war, tu was. Die ganze Geschichte steht ja im Lukas-Evangelium. Und wenn man sich anschaut, Lukas war ja Arzt und er hat das Evangelium nicht chronologisch zusammengestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie Jesu Leben die 3 Jahre, die er gewirkt hat, abgelaufen ist, müsst ihr das Johannesevangelium lesen. Da sieht man recht gut, wie das zeitlich abgelaufen ist. Er war mehrfach in Jerusalem und so weiter. Das Lukas-Evangelium hat auch Tatsachenberichte gesammelt, aber nicht chronologisch, sondern Lukas hat die so zusammensortiert, wie es gut ist. Und interessant ist, in welchen Zusammenhang Lukas diese Geschichte gestellt hat. Wenn wir davor schauen, Lukas 10, ab Vers 17, da geht es darum, dass die Jünger zurückkommen, die waren von Jesus ausgesandt und die Jünger kommen voll Begeisterung zurück und sagen, Herr, sogar Dämonen müssen uns gehorchen. Und wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und Jesus hat gesagt, ja, ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Satan ist besiegt, sagt die Geschichte vorher. Satan ist besiegt. Doch an Jesus hängt dieser Sieg. Es gibt ein Geheimnis, das die Welt nicht kennt. Deswegen können so viele Menschen auch nicht verstehen, was ihr immer mit eurem Jesus habt. An Jesus hängt der Sieg über das Böse in der Welt. An Jesus hängt der Sieg über den Satan. Und diese Aussage steht vor der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. An Jesus hängt alles. Und nach der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter lesen wir Lukas 10 ab Vers 38 die Geschichte von Maria und Martha. Und da wird das noch deutlicher. Martha kommt ja, Jesus ist bei den zwei Schwestern zu Besuch und Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus hin und hört zu, wie Jesus tolle Sachen erzählt. Und Martha, die will gute Gastgeberin sein und setzt alles dran. Und wird immer frustrierter, weil Maria könnte ihr ja eigentlich helfen. Gerade wenn man den barmherzigen Samariter nehmen würde, also tu was. Und was sagt Jesus zu Martha? Maria hat das eine erwählt, was notwendig ist. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Das ist das eine, was notwendig ist. An Jesus hängt alles. Jesus hat gesiegt. Und das eine, was notwendig ist, ist Jesus. Das umgibt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und eingebettet darin ist die Antwort, jetzt tu was. Genau das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn du diese Bibelstelle einblenden könntest noch. 1. Johannes 4, Vers 20. Genau das lesen wir da drin. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, und seine Geschwister, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Die Stelle ist auch gut, aber ich habe mich vertan. Geh mal eine Stelle weiter vor, Vers 19. Die habe ich gemeint. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist darin eingebettet, dass Jesus gesiegt hat über Satan, über das Böse in der Welt. Und dass zu Maria gesagt wird und zu Martha gesagt wird, das eine ist notwendig, die Nähe zu mir, sagt Jesus. Er hat uns zuerst geliebt. Daran hängt es. Du kannst nur das geben, was du bekommen hast. Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du im Supermarkt an der Kasse gestanden bist und einen leeren Geldbeutel hattest? Und die Kassiererin hat gesagt, 3,99 Euro. Und du, ich habe zwar meinen Geldbeutel dabei, aber mein Geld vergessen. Du kannst nur das geben, was du dabei hast oder bekommen hast. Du kannst nur Liebe geben, du kannst nur Mitleid haben, du kannst nur barmherzig handeln im vollen Umfang, wenn du etwas bekommen hast. Und Gott sagt, ich habe euch zuerst geliebt. Meine Liebe gilt dir und zwar völlig bedingungslos. Dafür musst du nichts tun. Ich schenke dir Vergebung der Sünde. Wenn du Last in deinem Leben hast, wenn du Schuld in deinem Leben hast. Ich räume den Dreck weg, ich bin am Kreuz dafür gestorben, sagt Jesus. Und jetzt, wenn du diese Liebe erfährst, dann kannst du anfangen, wirklich zu lieben. In einer Tiefe, die vorher nicht möglich war. Vielleicht fängst du an, Geld weiterzugeben, an andere zu verschenken, die es brauchen gerade. Vielleicht fängst du an, Zeit zu investieren, obwohl du eigentlich gar keine Zeit hast. Das Schöne ist ja, dass Gott die Zeit gehört. Und man hat immer die man braucht. Vielleicht, du hast ein Ohr, vielleicht verschenkst du das und hörst jemandem zu. Vielleicht verschenkst du Beine und Hände, um jemandem zu helfen, mit anzupacken. Vielleicht hast du erfahren, wie Gott dir Gaben gegeben hat durch den Heiligen Geist. Gott hat dich ausgerüstet mit Charismen. Und du fängst an zu verschenken, du betest für jemanden und der wird geheilt. Das, was du empfangen hast, das gib weiter. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Man hört immer sehr leicht nur den einen Satz, er hat uns zuerst geliebt, das tut gut und das will ich auf keinen Fall schmälern. Aber zu diesem Satz gehört auch die erste Hälfte. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, stellt euch vor, eine Messlatte, die hier steht. Eine Messlatte, die gibt es manchmal in den Oberharzer Teichen, wo dann dran steht, wie hoch der Wasserpegel ist. Und so eine Messlatte, könnte man sagen, gibt es auch in deinem Leben. Guck mal auf dein Leben, wie sehr du angefangen hast, Liebe und andere Dinge weiterzugeben. Und du kannst sehen, was du bekommen hast. Und wenn du sagst, ich gebe so wenig weiter, dann setz dich nicht unter Druck, mehr geben zu müssen, sondern such, dass du mehr bekommst. Das ist der richtige Weg. Er hat alles erfüllt. Jesus hat alles erfüllt. Jesus liebt dich. Und weil er dich liebt, kannst du wiederum lieben. Gib das, was du bekommen hast, weiter. Jeder hat was, auch du. Amen. Ich bete noch. Jesus, jeder von uns hat etwas bekommen. Und wenn es nur ein ganz klein bisschen ist, aber ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, was wir bekommen haben. Herr, und ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir einen Hunger haben, noch mehr von dir zu bekommen. Dass Liebe nicht nur in einem Bereich unseres Lebens von dir fließt, sondern dass du alle Bereiche unseres Lebens durchdringst, immer mehr. Dass wir dich immer mehr zurücklieben können, dass wir immer mehr die anderen Menschen lieben können. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen. Du weißt, wer gerade mehr Liebe braucht. Du weißt, bei wem es gerade angesagt ist, diese Liebe mehr weiterzugeben. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen dort berührst und bewegst, wo er jetzt steht. Danke, Jesus. Amen.